Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Ja, diese Woche geht es um das Thema Digitalisierung und die Frage, wie Digitalisierung eigentlich den Vertrieb verändert. Und dabei drängt sich natürlich eine Frage zunehmend auf, nämlich, welche Rolle wird der Mensch eigentlich künftig noch im Vertrieb spielen? Und genau darüber wird es heute Morgen gehen. Und ich habe mir einen spannenden Gesprächspartner eingeladen. Bei mir im Studio ist Johannes Zimmer zu Gast. Einen wunderschönen guten Morgen, Johannes.
Guten Morgen, Ulf.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und damit ihr überhaupt wisst, wer Johannes ist, kommt hier natürlich erstmal die ganz offizielle Podcast-Vorstellung. Ja, mit 25 Jahren gründete Johannes sein erstes Business und war unter anderem, wie ich gelesen habe, als Startup-Mentor tätig. Und in dieser Zeit habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, da sind wir schon fast bei Social Selling, ne? Das ist cool. Man kann nur bei LinkedIn gehen und sagt sofort, ich kann eine geile Anmoderation schreiben.
Steht
und der,
alles.
Und derjenige fühlt sich auch sofort wohl. Das ist immer total cool. Und ich habe gelesen, in dieser Zeit lernte er bereits, auf Knopfdruck die richtigen Worte zu finden, Menschen zu begeistern und machte aus dem Verlassen der eigenen Komfortzone einen Sport. Und heute gibt er seine Erfahrungen an Unternehmer und Unternehmerinnen weiter, die gestalten wollen und dabei vor allen Dingen im Social-Media-Bereich verkaufen möchten. Und ich habe gelesen, was ich bei dir ganz spannend fand, dass du zwar sehr früh Vertriebserfahrung gesammelt hast, aber lange Zeit eigentlich dir Vertrieb nicht so richtig Fun gemacht hat. Mhm. Und dann scheint sich irgendwas durch Social Media letztendlich verändert zu haben, ne?
Ja, Social Media ist ein schöner Weg, um das, was sich verändert hat, auszudrücken.
Ja.
So würde ich sagen. Das stimmt. Ich bin relativ früh mit 16 habe ich meine erste Lehre. Meine Mutter wollte damals, dass ich Schreiner werde.
Ja.
Und es ist heute unvorstellbar, weil ich nicht mal zwei linke Hände, ich habe vier Füße so ungefühlt, also handwerklich gar nicht begabt. Bin dann aber sehr früh in den Vertrieb gegangen. Und das stimmt. Ich bin sehr lange drin und instinktiv habe ich das auch immer gut gemacht. Es hat aber nicht immer Spaß gemacht.
Mhm.
Ja, und das hat auch ganz viel mit persönlichen Themen zu tun, was ich heute auch erlebe. Mit Menschen, mit denen ich arbeite, was sie für Blockaden und Herausforderungen im Verkauf erleben, weil Verkaufen oder im Vertrieb aktiv zu sein, was eigentlich jeder Selbstständige sein muss, weil sonst ohne Kunden ist schwierig, bedeutet auch, sich zu zeigen.
Ja.
Bedeutet, mit anderen Menschen zu interagieren.
Ja.
Bedeutet auch, mal Nein zu hören.
Ja.
Wobei die Angst vor dem Nein meistens viel, viel größer ist als das Nein selbst.
Ja.
Aber das ist dann wieder der nächste Punkt. Und für mich geht eigentlich so die Persönlichkeitsentwicklung, mit der ich so vor 5 Jahren ungefähr angefangen habe, ziemlich genau einher auch mit der Entwicklung im Sales.
Mhm.
Und das ist auch heute das Thema eigentlich.
Absolut,
Was ich halt gemerkt habe, ist, der Faktor Mensch, ja, das, was ja die Überschrift ist, ist einfach super entscheidend, sowohl für mich wie auch für die andere Person.
Ja, definitiv. Und für euch als Information da draußen, Johannes und ich haben uns vor ein paar Monaten im Prinzip schon dazu entschieden, mal irgendwie was zusammen zu machen.
Ja.
Jetzt ist da sozusagen eine Podcast-Folge draus geworden und wir haben beschlossen, wir fragen uns mal so ein bisschen gegenseitig heute, weil wir ja tatsächlich beide so diesen Erfolgsfaktor Mensch im Vertrieb durchaus auf der Liste haben. Und bei mir war es im Prinzip ähnlich. Ich bin ja auch seit jetzt ungefähr 18 Jahren im Sales tätig, viel davon auch international gemacht. Und bei mir war es so, dass ich teilweise total, weil ich sehr viel mit Verkäufern auch draußen war und Feldbegleitung gemacht, also mit denen im Auto saß, zu Terminen gefahren bin und so weiter. Und das Coole war, dass ich dann oftmals gemerkt habe, irgendwie, obwohl die eigentlich das gleiche Skillset haben, bringen diese beiden unterschiedlichen Verkäufer aber völlig andere Ergebnisse rein.
Mhm.
Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, das ist bestimmt 8, 9 Jahre her, sag mal, woran liegt das eigentlich? Also wenn angeblich doch alles von diesen ganzen Tools und Techniken abhängt, wieso kann es dann eigentlich sein, dass der eine teilweise 300-400% mehr verkauft und vermarktet als der andere? Das gibt's doch irgendwie
gar nicht.
Ist ein
schöner Punkt.
Das ist doch der absolute
Wunderbar.
Hammer. Und dann habe ich mich mit hunderten von Verkäufern international unterhalten und habe immer wieder die Frage gestellt, was machst du systematisch anders?
Ja.
Und da habe ich Kategorien gebildet, dann, ne, aber so wie 95% des Marktes ja immer noch so in diesen ganzen Tools- und Technikansatz und dann hier nach Argumentationen geguckt und da Einwandbehandlung und so weiter und so weiter. Und am Ende kam aber relativ ernüchternd raus, dass Faktoren wie Authentizität, wie Ehrlichkeit, wie Empathie, wie Hilfe bei Entscheidungsfindung und so weiter, dass also diese menschlichen Faktoren am Ende des Tages wirklich den gewichtigen Punkt ausmachen. Und von dem Punkt habe ich dann aus die Frage gestellt, sag mal, wissen die eigentlich, was sie für eine Markenpower haben? Also haben sich Verkäufer eigentlich auch mal als persönliche Marke definiert? Und da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, aber da habe ich gedacht, oder habe ich auch gemerkt, dass in vielen Vertriebsorganisationen, die klassisch geführt werden, gar kein Platz ist dafür, die Persönlichkeit wirklich auszuleben.
Ja.
Und dass auch die Vorstellung, dass ein einzelner Verkäufer sich als Marke, als Personenmarke etablieren könnte, um sichtbar war dein Wort wirklich zu werden, das ist für viele Unternehmen immer noch komplett, also heute noch wirklich komplett neu. Ne?
Du haust auch schon so geile Sachen raus. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir das merken kann, weil auch der Außendienstaspekt. Aber zu dem, was du zuletzt gesagt hast, Authentizität ist so entscheidend. Ich merke das, oder auch in der Zusammenarbeit mit mir bringe ich die Unternehmen immer sehr schnell davon weg, vom USP zu sprechen.
Ja.
Weil das ist genau die schöne Unterteilung. Der USP haben wir alle Hunderte. Kannst du dir überlegen, machst du irgendwas Besonderes in deinem Angebot, geht der Vertriebler raus? Oder das wird ja rar, dass wir rausgehen, merken wir auch gerade. Wir müssen gar nicht mehr in den Flieger oder ins Auto, um ein cooles Meeting zu haben. Und dann stelle ich lieber die Frage, was ist denn dein UAP? Und zwar die einzelne Person, mit der ich arbeite. Und dann werde ich immer mit großen Augen angeguckt. Dann sage ich, was ist denn dein Unique Authenticity Point?
Yeah.
Das, was dich hier ausmacht.
Yeah.
Ich habe gestern mit einer jungen Dame aus einem Callcenter gearbeitet. Habe sie gecoacht, habe ich auch gefragt, wie ist das denn bei den Callcenter-Agents? Gibt es viele von.
Ja.
Aber die haben ja eine eigene Motivation auch,
ja,
warum sie den Job machen, warum sie mit den Menschen sprechen.
Ja.
Wird das herausgearbeitet? Wurde ich auch mit großen Augen angeguckt.
Mhm.
Ja, und da bin ich total bei dir, weil vor allem heute, wenn du dir mal auch anguckst, wie die Entwicklung der Kommunikation, gerade im Vertrieb, fahren wir noch raus, treffen wir uns viel, das wird immer digitaler,
es
wird immer weniger werden, dass wir rausfahren. Und deswegen wird es umso wichtiger, dass du sehr connected damit bist, sage ich mal. Und der Kaufprozess selbst, der Kunde will ja keine Infos, die hat er ja.
Ja,
Informationen,
oder sie haben bei Google letztendlich.
Genau, Informationen und Wissen ist nicht das Thema. Das haben die alles. Wenn die also in den Kontakt mit dir gehen, dann sind irgendwie 70% der Entscheidung ist dann schon durch.
Mhm.
Und dann geht es darum, eine Emotion auszudrücken.
Ja.
Die Person sich gut fühlen zu lassen. Weil das, was du sagst, ist immer nicht so wichtig. Das, was du, das Gefühl, das du übermittelst. Und das ist das, warum du dann sehr schnell kaufst oder eben sehr schnell nicht kaufst. Und ich glaube, das ist genau der Fakt, auf den wir so ein bisschen hinaus wollen.
Mhm. Ja. Ich habe witzigerweise im Vorfeld habe ich mit einem lieben Bekannten telefoniert, der im Bereich, sagen wir mal, Online-Shopping-Systeme sehr erfolgreich ist und unter anderem auch Trainer bei der Google Zukunftswerkstatt, Dr. Sebastian Decker. Das macht immer sehr viel Freude, mit Sebastian zu sprechen. Und ich habe ihn am Telefon gefragt, ob er uns netterweise mal sagen könnte, wie wichtig der Mensch im Vertrieb eigentlich aus seiner Sicht wird, wenn tatsächlich auch immer mehr digitalisiert wird. Und die Antwort, die passt, glaube ich, ganz gut zu dem, auch was du gesagt hast. Da hören wir mal eben kurz rein.
Ja, es wird Bereiche geben, die werden zu 100% digitalisiert werden und wo der Mensch vielleicht auch gar nicht mehr so nötig ist im Vertrieb. Das sind dann aber Standardprodukte so von der Stange. Wenn ich jetzt ein Schulbuch kaufe oder eine Packung Shampoo, dann weiß ich ganz genau, was ich brauche und da brauche ich an sich keine großartige Beratung mehr, weil das Produkt klar ist. Aber der Vertrieb wird sich durch Digitalisierung dahingegen verändern, dass bestimmte Aufgaben wegfallen, aber der Vertrieb, dadurch, dass er durch Digitalisierung unterstützt wird, dann in anderen Bereichen deutlich mehr Kapazitäten hat. Und ich glaube, dass wir da eine ganz, ganz große Chance in Zukunft haben. Ich nehme als Beispiel meinen Vater. Mein Vater hat jahrzehntelang im Außendienst im Baustoffbereich gearbeitet. Das heißt, er ist von Baustelle zu Baustelle gefahren und hat da die Menschen beraten und dann entsprechend darüber gesprochen, was kann er ihnen anbieten, vom Zementsack über die Solarzelle auf dem Dach. Und die meiste Zeit hat er dadurch verbracht, dass er von Baustelle zu Baustelle gefahren ist oder vielleicht gerade die Leute nicht im richtigen Moment erwischt hat. Ja, heute haben wir zum Beispiel ein Projekt mit einem Hagebau, wo wir für die einzelnen Hagebaustandorte Anfragen generieren und der Außendienstmitarbeiter muss dann diese Anfragen nur noch bearbeiten. Das heißt, da werden konkrete Produkte oder Lösungen angefragt. Jemand fragt ein Garagentor an, jemand fragt Haustüren oder Fenster oder ähnliches an und dann kann der Vertriebler hingehen und den Kunden entsprechend dann qualifiziert beraten für eine komplexere Fragestellung. Und hier werden Menschen immer gebraucht werden und auch immer notwendig werden. Und da haben wir einfach in Zukunft mit Digitalisierung die Chance, da Menschen einfach viel, viel effektiver einzusetzen und den Kunden einfach viel besser zu unterstützen, weil unser Vertrieb einfach mehr Zeit auch dafür dann haben wird.
Also ich glaube, so wie Sebastian sagt, eben, es gibt da wirklich eine ganze Menge Chancen, aber es gibt eben auch wirklich sehr viele Veränderungen. Wie erlebst du das denn? Glaubst du, dass sich der Markt auch wirklich so in diese zwei Kategorien teilen wird?
Ja, ich finde die Theorie, dass wir mehr Zeit für gewisse Punkte haben, ganz, ganz wichtig. Ich glaube aber, das Erste, an was ich gedacht habe, war, als ich gerade zugehört habe, war die Herangehensweise. Weil die Herangehensweise A war ja, ich sitze ja relativ viel im Auto, fahre irgendwo hin und überrasche auch jemanden, der unter Umständen gar keine Zeit hat. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Psychologie, als wenn jemand sagt, ich habe am Mittwoch um 16 Uhr Zeit und möchte mich mit dir über dieses und dieses Thema austauschen.
Ja, ja.
Das ist ein ganz anderer Rahmen für das Gespräch, was stattfindet. Und das ist im Übrigen auch der Grund, was du in der Anmoderation gesagt hast, warum ich Social Media beziehungsweise Social Selling ist ja ein Begriff. Sagt dir der was?
Social Absolut, Selling? Ja, klar.
Ich glaube, für die es nicht wissen, als Social Selling beschreibt in meiner Welt, ist, glaube ich, gar kein fest definierter Begriff, die Geschäftsanbahnung, also das, was vor dem Kauf stattfindet, über den Aufbau einer Beziehung. Und dafür nutze ich Social Media, ich allen voran LinkedIn. Und das beschreibt genau das Schöne, dass ich mich eben freiwillig mit jemandem treffe und nicht irgendwie überrascht auf die Baustelle fahre oder einen Cold Call mache. Ja, wie siehst du das?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass man, momentan habe ich ganz viele verschiedene Aspekte im Kopf, das ist total spannend, wenn ich mit dir spreche, aber ich versuche das mal zu sortieren.
Ja, geht mir
also
auch
ich
so.
Glaube, bei Digitalisierung ist es wichtig, dass wir aufhören, von Digitalisierung zu sprechen, weil aus meiner Sicht ist dieses Substantiv Digitalisierung ist etwas, was sehr, sehr weit weg ist.
Ja.
Ich sage schon seit Jahren und ich glaube, ich habe vor 6 oder 7 Jahren habe ich schon die Domain damals gesichert, digitaler Verkäufer, und ich sage immer zu den Unternehmen, ihr müsst begreifen, dass eine Webseite zum Beispiel oder ein LinkedIn-Profil, um mal in deiner Welt jetzt zu bleiben, über Social Selling sprechen wir nachher gerne ja noch intensiver, dass das nichts ist, was ich irgendwie als Projekt mal eben manage und dann ist es wieder weg, sondern dass ich begreife, dass das praktisch ein Kollege von mir ist. Und ich plädiere dafür, auch wenn sich das komisch anhören mag, aber dass in jedem Meeting von mir aus ein Pappaufsteller sitzt, wo dieser Kollege, wo der drauf sitzt. Weil was viele Vertriebsorganisationen aus meiner Sicht noch nicht kapiert haben, ist, dass dieser Vertriebskollege letztendlich, wenn man ihn wirklich praktisch als Kollegen definiert, dass der genauso Ziele hat und dass der natürlich auch gefüttert werden muss. Dass man überlegen muss, hey, was hat der für eine Zielvereinbarung? Dass man überlegen muss, hey, was braucht der für Argumentationsleitfäden? Hey, was braucht der für einen Ansprachekanal? Und so weiter und so weiter. Das heißt, ich brauche auch einen Austausch mit diesem digitalen Kollegen. Und das, was ich erlebe, ist, dass diese Welten in den meisten Unternehmen immer noch total getrennt sind. Das eine macht dann das Marketing oder die Digitalisierung oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder was auch immer.
Ja.
Und dann aber, was das richtige Verkaufen anbelangt, das machen dann die anderen. Und ich glaube, oder der Verkauf dann so. Mhm. Aber ich glaube, dass wir weg müssen von Verkauf und Vertrieb ist eine Abteilung in einem Unternehmen, hinzu, es ist eine Form der Unternehmensführung.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich verstehe, dass das eine Form der Unternehmensführung darstellt, Vertrieb und vertriebliches Denken, denke ich automatisch ja nur noch in diesem Punkt, was brauchen meine Interessenten auf welchem Kanal im Rahmen ihres Entscheidungsprozesses, damit sie sich gerne mit mir verbinden, damit sie sich gut aufgehoben fühlen, damit sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen bekommen und dass sie vor allen Dingen zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Ansprachekanäle finden. Und das ist so ein Aspekt als Antwort auf deine Frage, was ich da denke. Also ich glaube, wir müssen uns wegbewegen von diesem Digitalisierungs-irgendetwas, was da irgendwelche Nerds in irgendeiner Abteilung machen.
Gibt es ja auch eigentlich gar keine offizielle Definition zu.
Nee, überhaupt nicht. Das also ich habe also ganz viele zumindest, aber keine viele. Offizielle.
Genau, aber keine offizielle. Das habe ich nämlich irgendwo gelesen und habe mir den Kopf zerbrochen. Dachte, das stimmt.
Ja, ja, ja.
Das gibt's ja gar nicht.
Du, aber lass mal eben nochmal auf das Thema Authentizität, weil ein Aspekt ist mir ja ganz wichtig. Wie erlebst du das denn? Ist Authentizität... Also ich sag mal so rum, ich erlebe Authentizität oftmals auch als Entschuldigung dafür, seinen Hintern nicht dahin bewegen zu müssen, wo man ihn hinbewegen muss, damit man für Kunden wirklich attraktiv wird. Da wird dann Authentizität gerne verwendet, als ja, aber das bin ich doch nicht oder was auch immer. Erlebst du das auch, dass Authentizität so ein bisschen auch als Komfortzone genutzt wird, um vielleicht nicht sein Unternehmen um das herumzubauen, wofür Leute am Ende des Tages auch Geld bezahlen wollen, gerade weil ja das Verlassen der Komfortzone ein Sport von dir ist, wie ich sagte.
Ich glaube von dir auch, nach den ganzen Büchern, Awards und was ich hier allein in deinem Büro stehen sehe, dann hast du das auch schon öfters mal gemacht, deine Komfortzone zu verlassen.
Kann sein, ja.
Ich glaube, dass die Authentizität oder sie nicht zu haben, ist ein Schutzfilm, ist eine Inszenierung. wenn ich mir angucke, wie sich manche Menschen präsentieren, vorstellen, was sie in den Vordergrund stellen, ich meine, das ist ja zum Beispiel eine der Kehrseiten auch im Social Media, weil auf Instagram sind alle reich,
ja,
wunderschön.
Ja.
Also es ist die pure
haben Perfektion. Haben auch alle 7-stellige Umsätze in ihrem Unternehmen mit 15.
Letzte Woche.
Ja, letzte Woche. Genau. Nur in den letzten 7 Tagen. Ja.
Das ist wirklich krass, was da abgeht. Und das ist ja ein Bild, wo ich glaube,
ja,
was ich sozusagen nach außen tragen muss, damit danach jemand kauft. Und ich hatte eine meiner liebsten Kundin heute, eine Freundin, Diana, mit der ich mal ein sehr intensives Gespräch geführt habe darüber, muss ich eigentlich behaupten, dass ich der oder die Person bin, Experte in dem und dem Bereich, damit die Kunden kaufen? Mhm. Da habe ich gesagt, nein, was ist denn die Wahrheit? Mhm. Da hat sie gesagt, naja, ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für mein Thema, mhm, ich entwickle mich hier jeden Tag weiter, ich will, dass die Kunden den geilsten Erfolg haben. Hat so eine riesen Energie aufgebaut, mhm, und hat auf den Tisch gehauen und, mhm, hat gesagt, mir ist das wichtig und das. Und da habe ich gesagt, das ist die Power. Und dann war sie authentisch. Mhm. Und dann hat sie sich gut gefühlt. Mhm. Und darum geht's. Ich sag auch gerne mal, ich hau vielleicht mal einen blöden Spruch raus. Mhm. Ich bin auch sehr lustig, weil, mhm, mir ist es wichtig, dass wir Spaß in der Zusammenarbeit haben. Ich kann aber auch dir ordentlich in den Arsch treten, wenn du es nicht machst. Mhm. Ich bin authentisch. Ob du mich jetzt magst dafür oder nicht, das ist nicht der Faktor. Mhm. Aber ich kann mich auch hinstellen und irgendwas inszenieren und irgendwas erzählen, was ich glaube, was du hören möchtest. Mhm. Das ist aber nicht authentisch. Mhm. Und ich glaube, die Unterteilung zu Unternehmen, weil du eben sehr stark über Unternehmen gesprochen hast und ich ja sehr viel mit Selbstständigen arbeite.
Ja.
Ich glaube, was Unternehmen ganz stark verstehen müssen, und das ist gerade Social Selling, gerade LinkedIn, zeigt das sehr schön. Weil LinkedIn hat ja immer die persönliche Seite und eine Unternehmensseite.
Ja.
Es sind ja immer genau die beiden Faktoren.
Ja.
Und wenn du dir mal anguckst, ich glaube, die meisten werden, wenn ich über Apple rede, sofort den Namen von dem Gründer und auch früheren Geschäftsführer im Kopf, mhm, haben. Wie ist das bei Samsung? Mhm. Kennt man ihn? Mhm. Menschen kaufen von Menschen.
Absolut.
Und sie wollen auch den Menschen sehen. Und das ist das, was mich auch so bei LinkedIn fasziniert, weil wir haben uns nicht über das Intro vorher unterhalten.
Nee.
Du hast sehr viele schöne Sachen gesagt, du kennst mich. Gut, wir beide kennen uns jetzt auch schon einen Moment, aber ich weiß, dass du die Infos von meinem Profil hast.
Ja.
So. Und Da führt uns Social Media oder Social Selling hin, dass ich die einzelne Person, und damit spreche ich vor allem auch die Geschäftsführer an, weil du hast das sehr schön gesagt, die Vertriebsabteilung, mhm, ja, und einzelne Bereiche im Unternehmen, die sich dafür verantwortlich fühlen. Ich glaube, vor allem die Geschäftsführer, der Kopf, der das Unternehmen in eine gewisse Richtung bringt, sollte sich auch mal präsentieren, mhm, sollte mal einen Einblick,
absolut,
vielleicht in das bringen, was er tut.
Absolut.
Wir beide tun das ja auch. Wir haben, ja, auch neulich ein Selfie gemacht, wie wir, ja, zusammengesessen haben. Einfach mal, auch jetzt hier, einfach mal zeigen, wie man arbeitet, für was man steht, auf was für einer Mission man ist. Und dafür muss man mit sich selbst connected sein. Das,
ja,
geht gar nicht, wenn ich komplett dissoziiert von mir bin, irgendeine Inszenierung schaffe, weil ich glaube, damit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas,
ja,
das nach außen bringen zu können.
Also ich bin da völlig bei dir und ich glaube auch generell zum Beispiel, dass auch jedes Unternehmen, also insbesondere auch die kleineren Unternehmen beispielsweise, sollten auf jeden Fall auch auf ihrer Webseite beispielsweise so ein kurzes Eingangsvideo haben, so, also ein Intro-Video, wo, ja, mir überhaupt erstmal klar wird, okay, warum soll ich mich, also warum bin ich hier richtig, was habe ich davon, wenn ich mich mit dir unterhalte und so weiter. Also um eben auch so ein Differenzierungserlebnis letztendlich klar zu machen. Ich will aber trotzdem mal auf diesen Punkt raus, weil das ist mir tatsächlich wichtig, so in dem Gespräch. Ich habe also dieses Thema Authentizität nochmal. Ich glaube und ich bin großer Verfechter von Authentizität. Und was du gerade gesagt hast mit, dass es nicht darum geht, irgendwas zu inszenieren und so weiter, Haken dran. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Frage der Reihenfolge ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit mal, also es ist jetzt, weiß nicht, anderthalb Jahre her, aber es ist so ein Erlebnis, was mir dann echt im Gedächtnis blieb, hatte ich eine Anruferin, eine Unternehmerin, also ich sag, kann man sich jetzt drüber streiten, ob sie wirklich Unternehmerin war. Aber auf jeden Fall hatte sie angerufen, weil sie gehört hatte, dass es bei mir sozusagen um Wachstum geht und sie wollte gerne wissen, was sie tun kann, um ihr Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Und dann sage ich, was machen Sie denn im Kern? Dann sagt sie, ja, ich habe eine absolute Leidenschaft, halte dich fest, ich stricke Mäntel für Kaninchen.
Okay.
So.
Okay, das habe ich auch noch nicht gehört.
Und dann war ich auch so einen kurzen Moment ratlos am Telefon, weil ich auch nicht so genau wusste. Aber in meiner Welt, weißt du, und dann sagt sie, ja, und was anderes möchte ich auch gar nicht. Und ich möchte diese Mäntel für diese Kaninchen möchte ich in die Welt bringen. Das ist meine Mission.
Und macht sie das schon oder fängt sie jetzt damit an?
Nein, sie macht das schon, aber es läuft halt nicht.
Okay.
So. Okay. Und wir sind in diesem Telefonat, und deswegen ist mir das so wichtig, sind wir nicht auf einen grünen Nenner gekommen, weil sie dieses Leidenschaft- und Authentizitätsthema so sehr internalisiert hatte, dass sie nicht verstanden hat, dass es per se nichts bringt, wenn ich irgendwie der Meinung bin, hey, ich bin hier super authentisch im Sinne von, das ist meine Mission, aber da draußen gibt es keinen Markt, der mir das in irgendeiner Form abnehmen möchte. Und deswegen glaube ich immer, dass die Authentizität und die Persönlichkeit einer Person, dass die letztendlich das, also das Fundament ist, aber das ist natürlich auch das stützt, was da oben drauf liegt. Und das, was da oben drauf liegt, ist zum Beispiel, dass ich ein Angebot habe, was der Markt überhaupt möchte. Ja. Dass ich mir Klarheit verschafft habe, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Ja. Mit wem habe ich da Kontakt? Und wenn diese Leute beispielsweise, ich sag mal, einen bestimmten Sprachcode bevorzugen, mal hypothetisch angenommen, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, dass ich auch einen Teil dieses Sprachcodes in meinen Vertriebsprozess überführe. Und ich glaube eben genau nicht, dass es dann einen Abbruch an der Authentizität darstellt, sondern im Gegenteil, dass ich meine eigene Art und Weise mit dem verbinde, wofür Menschen am Ende des Tages Geld bezahlen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, diese Reihenfolge so unendlich wichtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe 70-80% gerade der selbstständigen und kleineren Unternehmer, die diese Reihenfolge verwechseln und immer erst bei sich starten und dann überlegen, mit wem sie überhaupt arbeiten wollen. Und bei den ganzen Großunternehmen, weil du es gerade angesprochen hast, auch Apple beispielsweise, die überlegen sich interessanterweise erst, wo wird Geld bezahlt?
Ja.
Und überlegen sich dann, und wie können wir das, wofür Geld bezahlt wird, wie können wir das mit der Persönlichkeit von jedem einzelnen unserer Mitarbeiter letztendlich verbinden?
Ja.
Und das finde ich einen extrem wichtigen Unterschied in der Praxis.
Ja, du hast recht. Und es ist auch genau so. Jetzt mal ungeachtet der Motivation, wenn ich jetzt sage, wo kann ich Geld verdienen oder wo wird viel Geld gemacht?
Ja.
Ich kann ja auch sagen, wo ist der Markt?
Ja.
So, es kommt jetzt immer drauf an, weil es ist, glaube ich, einfach nur eine Form der Formulierung. Ich bin total bei dir. Was ich nämlich erlebe, ist, die meisten gehen von sich aus, aber nicht, was die Persönlichkeit betrifft, sondern was sie machen wollen. Genau nämlich die Frage, wie verdiene ich das Geld und was ist vielleicht auch meine Expertise? Und dann gehen sie nämlich her und bauen ein Produkt, das sie richtig geil finden. Mm. Und darin liegt das Problem, weil sie finden es richtig geil.
Genau.
Und dann gehen sie nämlich raus, aber die anderen müssen es nicht zwangsläufig geil finden.
Ja.
Und das Erste, was ich immer tue, ist, ich stelle so ganz fiese Fragen. Sowas wie, was wollen denn deine Kunden? Mhm. Was haben die denn gesagt?
Mhm.
Und wenn ich dann in erstaunte Gesichter gucke, sage ich, wann hast du denn das letzte Mal jemanden gefragt?
Mhm.
Das ist eine der ersten Maßnahmen, die ich zum Beispiel anstoße, wenn ich in die Zusammenarbeit mit jemandem gehe, dass ich ein ausführliches Kundenprofil anlege und auch darauf achte, dass die Person auch mal unterteilt, mit wem sie vielleicht auch nicht arbeiten will.
Ja.
Weil wenn du nicht weißt, kann ja auch sein, dass du gar nicht genau weißt, wohin du möchtest, dann frag dich immer, von was möchtest du weg? Weil da haben wir sehr schnell Beispiele für. Und ich bin da total kompromisslos geworden. Und seitdem kommen wunderbare Menschen in mein Leben, mit denen ich arbeite, mit denen ich Privatzeit verbringe. Ist ja bei uns auch schön, wir beide sind ja auch jetzt, wir waren ein paar Mal so essen, ne? Auch eher im privaten Kontext, zweimal, genau. Jetzt sitzen wir, jetzt ist es auch ein bisschen professioneller und die Grenzen verschwimmen so schön, weil ich einfach auch weiß, auf was ich vielleicht keine Lust mehr habe.
Ja.
Und auf der Basis habe ich ein wunderbares Fundament, um zu sagen, was brauchst du, was ich vielleicht mit meiner Expertise lösen kann?
Hm.
Und daraus entsteht etwas, das nenne ich ein relevantes Angebot. Und das ist immer die Beschreibung, ein relevantes Angebot. Und ich mache das eigentlich über eine Analyse und Interviews.
Mhm.
Was ist dein erster Schritt, wenn du?
Ja, also letztendlich ist das ein wesentlicher Faktor. Also Wachstum entsteht letztendlich oder Wachstum am Ende des Tages und das auch Erreichen von Vertriebszielen ist eigentlich immer eine Schnittmenge. Und einer der Faktoren, die ich mir anschauen muss, ist letztendlich der Markt. Also was habe ich überhaupt für einen Markt? Und es sind auch die Zielgruppen, mit denen ich spreche.
Ja.
Und beispielsweise nicht nur, wer ist eben nicht unsere Zielgruppe? Und auf welche Zielgruppe habe ich Lust, sondern was ich beispielsweise auch immer wieder gerne frage, auf welche Zielgruppe haben wir denn bisher noch gar nicht geschaut, obwohl da eigentlich eine Zielgruppe ist, die für uns hochrelevant wäre.
Interessant.
Und manchmal ist da der eigentliche Sprengstoff im positiven Sinne auch nochmal drin. Ne? Und dann kann man da überlegen, wie man damit umgeht.
Ja.
Im Übrigen glaube ich auch manchmal, dass es, das war für mich vor Jahren mal so ein absoluter Erkenntnisdurchbruch und damit arbeite ich sehr gerne. Ich lese immer, du hast das auch gerade gesprochen, aber bei dir weiß ich, dass du es genauso meinst, wie ich es jetzt sage, weil wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Aber nur, um das für diesen Podcast nochmal klar zu ziehen. Oftmals ist ja diese Frage, wer sind deine Kunden oder an wen möchtest du verkaufen? Und dann sagen die Leute, ja, mein Kunde ist, weiß ich nicht, Anna oder Herbert ist 45 und der macht dies und jenes und der ist da und da aktiv und der hat in seinem Profil dies und jenes stehen und deswegen weiß ich, er ist für mich so und so ein Kunde. Jetzt mal so in die Tüte gesprochen, das geht natürlich noch sehr viel schöner. Aber meine Frage ist dann immer, ich sage, okay, aber das war nicht meine Frage, weil du denkst momentan direkt in einer 1-1-Beziehung, also wer ist mein Kunde? Mhm. Aber in Wirklichkeit gilt es aus meiner Sicht zu verstehen, und da steht sehr, sehr viel Profit am Ende des Tages auch hinter, nicht wer sind meine Kunden, sondern wer sind die Kunden meiner Kunden?
Ja,
denn dieser Mensch, der hat ja auch einen Job, den er erledigen will, um für einen anderen letztendlich da zu sein. Ja. Und im Unternehmenskontext ist das zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Personalabteilung oder Einkaufsabteilung. Da macht es einen riesen Unterschied, ob ich an eine Einkaufsabteilung rangehe und sage, hey, ich habe eine neue Softwarelösung, wollen Sie sie kaufen? Mhm. Oder indem ich beispielsweise mal rangehe und mir die Frage stelle, hey, wer sind eigentlich die Kunden meines Kunden, also meines Einkäufers zum Beispiel? Und dann weiß ich beispielsweise heutzutage, dass Einkaufsabteilungen natürlich eher so eine Trusted Advisor-Funktion in einem Unternehmen haben, sehr beratend dem Vorstand zum Beispiel zur Seite stehen, aber auch sehr zahlengesteuert sind. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich denn meinem direkten Kunden helfen, damit er in den Augen seiner Kunden wiederum zum Helden wird. Genau. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Definition ist, wenn man darüber nachdenkt, wer sind eigentlich meine Kunden.
Der Gehilfe des Helden werden.
Richtig, genau, ja.
Das ist gerade bei Selbstständigen, jetzt mache ich wieder die Unterteilung, das merkt man sehr stark von unseren Zielgruppen, weil du mehr mit Unternehmen arbeitest und ich mehr mit Selbstständigen, Dienstleistern, Solopreneuren.
Das ist eigentlich cool, das ergibt sich so ein Podcast. Wir könnten mal überlegen, ob wir da mal so öfter solche Sendungen machen.
Ja.
Und du kommst eher so B2C und so und ich komme eher B2B so.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich merke die Unterteilung, dass du gedanklich eher dort bist.
Ja.
Ich habe sofort die Herausforderungen der Selbstständigen im Kopf.
Ja.
Und es ist aber das Gleiche, ich erkläre es nur anders, weil dort erkläre ich nämlich auch, du bist der Gehilfe des Helden.
Genau.
Das ist ein Reframe, es geht also nicht mehr darum, für die Person zu sagen, ich muss jetzt losgehen, jemandem etwas verkaufen und ihn irgendwie überreden, sondern er hilft jemand anderen zum Helden zu werden,
weil
die Kette geht ja immer weiter.
Richtig.
Du bist der Gehilfe des Helden, wenn du sozusagen zum Nächsten guckst.
Ja.
Und da tue ich genau das Gleiche, was tun eigentlich deine Kunden und was wollen sie?
Ja.
Und dann entsteht nochmal ein anderer Blick darauf. Und es fühlt sich auch anders an für die Person, wenn sie damit rausgehen.
Ja, definitiv. Also ist ja die Frage, was können wir bisher festhalten? Also ich glaube, Faktor Mensch im Vertrieb ist definitiv weiterhin absolut notwendig, auch wenn sich vielleicht im Standardgeschäft der einzelne menschliche Faktor so ein bisschen verabschiedet. Ich habe im Übrigen, kann ich nochmal mit einwerfen, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, was ich ganz interessant fand.
Ja.
76% der Kunden mögen den persönlichen Kontakt, wenn es um ein neues Produkt geht. Und 15% wollen allerdings nur noch mit einem Sales-Mitarbeiter im direkten Kontakt treten, wenn es um Wiederholungskauf geht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr stark merke, auch im Business, wenn ich zum Beispiel Angebote schreibe. Ne? Mhm. Das erste Angebot, was ich rausschicke, da sind die dann immer sehr stark, auch die Interessenten darauf wollen, persönliche Gespräche und so weiter und so weiter. Das Interessante ist, wenn es dann in irgendeiner Form Upselling gibt oder wenn irgendjemand sagt, hey, können wir das irgendwie fortführen, dann höre ich immer stärker, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist, aber im Unternehmenskontext höre ich dann immer von Geschäftsführung und so, schicken Sie mir bitte nicht wieder so ein 3- oder 4-Seiter, machen Sie mir einfach nur eine kurze E-Mail, ich brauche nur irgendwas für die Buchhaltung so sinngemäß. Und dann ist das ein Telefonat von 5 Minuten.
Die haben sich schon entschieden.
Genau, aber nicht mehr irgendwie diese 3-4 Stunden, die man vielleicht am Anfang dann gebraucht hat.
Ne? Ja, ja.
Ist das bei deinen Kunden ähnlich?
Die haben sich schon entschieden. Ich würde sagen, es ist bei Selbstständigen auch wieder ein bisschen anders, weil du mit dem Kopf im Unternehmen ja die ganze Zeit verbringst.
Ja,
weil du ja da nicht mit einer Abteilung, also mit dem einen redest du beim Kaufprozess und dann bist du irgendwie in Bestandskundenbetrieb übergegangen oder so.
Genau.
Das ist bei Selbstständigen, ja, bin ich ja irgendwie immer bei der Person und bleib an ihr dran. Insofern ist diese Beziehung stetig fortlaufend.
Ja.
Ja. Ja. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, dass die Hürde, und das ist im Übrigen auch, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis mit dem Social Selling, weil es gibt ja auch so ganz viele, ganz tolle, super komplexe Marketinglösungen, wo du irgendwie 23 Landingpages programmierst und irgendwelche vollautomatisierten Systeme baust. Ich habe das auch schon probiert und gemacht. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Möglichkeiten, wo das gut funktioniert. Ich glaube aber auch, Und das sagt diese Zahl, 75% oder 76% wollen den persönlichen Kontakt, dass du, wenn du ein System vorschiebst, wenn du jetzt ein Solopreneur bist und du möchtest ein Marketing-System, Ad-Anzeigen oder vielleicht so einen externen Vertriebler vorschicken, damit du sozusagen von diesem leidigen Thema Verkaufen erstmal die Finger von lassen kannst, wirst du zwangsläufig weniger Erfolg haben.
Ja.
Weil es für dich selbst, und das ist ja genau, was die Statistik sagt, was die Kunden wollen, die wollen mit dem Kopf sprechen.
Ja.
Die wollen mit mir oder mit Ulf Zinne sprechen, wenn sie mit dir arbeiten, wollen ein Gefühl für dich kriegen, für den Menschen.
Ja.
Und wenn es nur beim ersten Kontakt ist, danach kannst du über eine Landingpage gehen. Aber dieser erste Kontakt ist in so vielen Bereichen wichtig. Mhm. Nicht nur für den Kunden, sondern auch für dich. Weil wenn du nach vorne gehst und sagst, das ist meine Leidenschaft für wen auch immer, was du lösen möchtest. Es ist pure Entwicklung für deine Persönlichkeit, für dein Business, dass du genügend Ja's bekommst.
Ja.
Und wenn du durch diesen Prozess durch bist und einen laufenden Betrieb hast, weißt, wie es geht, du hast es für dich gelöst, dann kannst du es vielleicht auch abgeben.
Ja.
Aber dann ist es immer noch spannend, dass es auch im Firmenkontext der erste Kontakt sozusagen immer über den Mensch geht. Dann sind wir, glaube ich, wieder beim Gefühl, bei der Empathie. Wie habe ich mich gefühlt im Gespräch? Und wenn dann die Zusammenarbeit gut funktioniert, dann kommen nachher die Upsells.
Ja.
Zumindest schneller
wieder. Ja, und deswegen eben beispielsweise auch das Video auf der Landingpage oder auf der Webseite.
Ja.
Ne? Also auch wenn diejenigen sich informieren. Ich glaube immer, es geht halt am Ende um Marken. Also Menschen wollen sich mit Marken verbinden. Und wir wollen aber wissen, eine Marke ist ja nichts anderes als ein belastbares Wertegerüst. Und Werte werden von Menschen gelebt. Und die Frage ist natürlich, ist das meine Wertekultur? Und will ich mich damit verbinden? Und will ich mich auch mit dieser Marke verbinden?
Schreiben genau ja auch so, wie viele. Du gesagt hast. Viele schreiben ja immer so, unsere Werte.
Und ja,
dann
kommen
so super Top-Level-Begriffe.
Ja, genau.
Wo man sich dann so gefragt hat, ey, wollen wir mal eine Werteseite machen? Vielleicht gut. Hast du mal eine Werteübung gemacht?
Ich habe natürlich im Rahmen von Coaching-Ausbildungen diversen Sachen kommen.
Wen frage ich
die Sachen natürlich immer. Ne?
Wann nicht? Letzte Woche wahrscheinlich.
Ja, genau. So ungefähr. So schlimm ist jetzt nicht. Ja. Aber tatsächlich ist es eine Sache, wo ich immer wieder sage, so alle 5 bis 7 Jahre sollte man mal grundsätzlich drüber nachdenken, weil Werte nämlich häufig auch mit Motivatoren zusammenhängen.
Ja.
Und die können sich halt einfach so im Laufe von 5 bis 7 Jahren auch durchaus ein bisschen verändern.
Ja.
Wobei ich persönlich, also witzigerweise, also ich sage mal so diese 2, 3 Grundwerte, im Sinne auch der Human Brand, die haben sich also bei mir zumindest noch nie verändert.
Ja, du kannst ja mal im Kontext gucken. Ne?
Also
Werte, Beruf, Liebesleben, Beziehungen und so weiter. Und ich arbeite in Hamburg mit der Lift for Future heißen die, coole Jungs, die erstellen Werteprofile. Aufgrund von einem psychologischen Test.
Ja.
Und ich habe da mal mitgemacht und dann kriegst du so deine Antriebsmuster gezeigt und die deiner Kollegen.
Ja.
Und da ging es nicht um fachliche Themen.
Yeah.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Geschäft. Also wenn du bei LinkedIn als Kenntnis PowerPoint angibst, dann hast du auch irgendwas nicht verstanden. Also da solltest du auch was anderes hinschreiben. Und als ich mir das durchgelesen habe, ich habe auf einmal verstanden, warum mein Kollege immer so reagiert.
Ja, klar.
Das hat er gar nicht böse gemeint. Der kann gar nicht anders.
Ja.
Dass er erfüllt damit einen Wert, zum Beispiel, ich muss sehr visionär sein nicht konkret in gewissen Stellen. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Also sowohl für das Branding, wie auch für die Zusammenarbeit, wie auch für den Kunden. Weil ich glaube, wenn du damit connected bist, dann sind wir wieder bei dem Faktor Authentizität. Mhm. Wenn du die kennst, dann kannst du sie leben. Und dann richtet sich ja auch wieder dein Unternehmen und das, wie du mit den Leuten und den Kunden umgehst, darauf aus.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen, dass es insofern auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil ich häufig in Unternehmen feststelle, dass der Mut, auch unterschiedliche Teammitglieder in einem Team zu haben, oftmals noch zu minder ausgeprägt ist.
Wie meinst du unterschiedlich?
Ich meine damit Folgendes. Wenn ich beispielsweise jemanden habe, also du hast gerade gesagt, hey, und auf einmal verstehe ich, warum mein Kollege immer anders reagiert.
Ja.
Das kann ja auch sehr viel gefühlten Sprengstoff mit sich bringen.
Ja.
Aber wenn man halt eben wirklich versteht, dass ja auch die Kunden sehr unterschiedlich sind und dass nun mal auch die Perspektiven anders sind bei den Menschen, dass die Motivatoren andere sind und dass auch die Verhaltensmuster andere sind, dann habe ich natürlich in einem wirklichen Team, wo ich erlaube, dass auch unterschiedliche Persönlichkeiten voll zum Tragen kommen, und in der sich jede Persönlichkeit auch gesehen fühlt, habe ich damit natürlich einen echten Goldschatz in der Hand.
Erlebst du das Teams aus sehr ähnlichen Menschen zusammengesetzt?
Ja, oftmals ja. Und leider eben auch schon an der Recruiting-Stelle. Dass nämlich oftmals dann tatsächlich das passiert, dass einfach, nee, wir glauben, der passt nicht zu uns. Der ist so beispielsweise quirlig oder der ist so aufgeregt oder der ist so introvertiert oder der ist so XY. Ja. Aber das, was sie im Prinzip oftmals übersehen dann an der Stelle, ist leider der Fakt, dass sie da draußen, und dann sind wir wieder bei dem, wer sind eigentlich meine Zielgruppen und welche Zielgruppen übersehe ich womöglich. Ja? Mhm. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich bin total extrovertiert, ich komme manchmal aus dem Reden nicht raus so ungefähr. Ja, ich meine, es ist cool, Podcast, TV und alles mögliche, das sind natürlich super Kanäle für mich. Aber trotzdem habe ich natürlich beispielsweise auch bestimmte Entscheidungsstrukturen, gerade in den Unternehmen, wo eben sehr eher introvertierte Menschen sitzen, die dann eben nicht auf dieser Entertainer-Ebene unterwegs sind, sondern die einfach Brett harte Zahlen, Daten, Fakten auch haben wollen. Und es ist nicht so, dass ich das nicht spielen kann, aber es fällt mir bedeutend schwerer. Ja. Und wenn man dann jemanden hat, der das aber bedient, beispielsweise, dann ergänzt du dich an der Stelle auf einmal in einem Team und erreichst am Ende des Tages mehr. Allerdings setzt es voraus, dass ich eben die Persönlichkeit des anderen auch wirklich anerkenne und nicht in so ein besser-schlechter Spiel verfalle.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Und die Strukturen, wenn die Strukturen absolut passen. Ja. Und du weißt, er meint das jetzt nicht böse, sondern es ist eine Stärke.
Ganz genau.
Und du es dann schaffst, ein Flow zu erstellen.
Ja.
Aber das ist interessant, weil ich glaube, da zeigen sich sehr schön die beiden Sichten auf Unternehmen, was ist auch dem Unternehmen wichtig, was auch gut so ist. Du musst The Big Five for Life, kennst du das Buch? Ein super Buch, wo er auch sehr schön erklärt, wenn dein Unternehmen nicht profitabel ist, was willst du denn dann damit? Ja. Also es bringt nichts, das müssen wir nicht diskutieren. Es ist ein Unternehmen, muss Umsatz machen, Gewinne machen, es muss profitabel sein, die musst du tracken, scannen und so weiter. Aber es gibt eben auch den anderen Faktor. Und wenn du dann zwei Menschen hast, die da komplett aneinander vorbeireden und dann wird es persönlich, dann ist, glaube ich, auch echt das größte Problem, was du tun kannst, eine ganze Charge aus möglichst gleichen Leuten hinzusetzen, damit es da eben keine Probleme gibt, weil das wird sich dann komplett durchziehen.
Was ist deine Zusammenfassung für den heutigen Podcast? Und wenn du dich jetzt im Übrigen als Hörer fragst, oh Gott, Social Selling, wann kommt das? Das gibt es im zweiten Teil des Interviews, das senden wir nächste Woche. Aber was ist deine Kernbotschaft erstmal soweit für diesen Podcast?
Die Kernbotschaft, ich glaube, dass der Faktor Mensch im Geschäft, die Überschrift war ja auch Vertrieb, aber im Geschäft schon immer wichtig war, aber im Rahmen der Digitalisierung vor allem auch immer wichtiger wird.
Ja, ich glaube, dem schließe ich mich an. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen deswegen auch wichtig ist, weil wir verstehen müssen, dass alleine, wenn ich mir jetzt auch solche Faktoren, über die wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben, aber wenn ich mir anschaue Generation Z, wenn ich mir das ganze Thema Informationsoverload anschaue, wenn ich mir das ganze Thema Unsicherheit, Generation Snowflake oder wie ich es auch manchmal etwas sarkastisch nenne, Generation, ich weiß nicht, und das ist nicht böse gemeint, aber die Möglichkeiten sind heute so vielseitig, dass viele Menschen es echt nicht mehr wissen.
Ja, kompletter Overload.
Das heißt, ich glaube, es wird bei allem Digitalisierung oder wie ich es nenne, auch bei allen digitalen Kollegen, wird es immer diesen Faktor geben, dass ich mich irgendwann mal gefühlt in den, Achtung, das klingt jetzt komisch, aber ich möchte gefühlt in den Arm genommen werden und ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der mir als Sparringspartner für Wachstum zur Seite steht und der mir hilft, Entscheidungen zu treffen, bei denen ich am Abend gut einschlafe und am nächsten Morgen entspannt wieder aufwache. Ja. Und das in einer Zeit, in der sich echt viele, viele richtig krasse und schwierige Fragen stellen.
Ja.
Und deswegen ist es auch, glaube ich, absolut, gerade jetzt auch mit Covid. Und deswegen, glaube ich, ist diese Persönlichkeitsentwicklung für Verkäufer auch so immens wichtig, dass sie begreifen, es geht nicht darum, Persönlichkeitsentwicklung im Vertrieb da zu meinen, lächle mehr als andere, sondern es geht darum, eine innere Stabilität zu finden, in eine innere Mitte zu kommen, eine innere Kraft zu entwickeln, dass ich wirklich jemanden halten kann und den auch im Rahmen von Entscheidungsprozessen dadurch zu begleiten. Und ich glaube, das wird niemals ein egal wie gut die Rechner werden und egal wie schlau die Algorithmen werden, diese Aufgaben, die wird niemals in irgendeiner Form
ein
Computer erledigen können.
Immer schneller und die Anforderung ist, die Entwicklung geht ja exponentiell in der Geschwindigkeit.
Ja.
Und das ist ein Fakt, warum sich viele so abgehängt fühlen.
Ja, das stimmt.
Das höre ich in letzter Zeit sehr häufig.
Ja.
Das ist alles so schnell. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll.
Ja, absolut.
Und dann sage ich, und ich stehe ja dann oft als Mentor da, ich weiß, mir geht es genauso.
Genau.
Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, die innere Stabilität und dass das auch okay ist. Und das ist, glaube ich, gerade, ich weiß gerade nicht das Datum, aber es wurde ja gerade beschlossen, dass ab Montag wieder Lockdown ist. Es ist so wichtig heute. Und deswegen, du hast es gerade gesagt, also ich bin dabei, wir können dazu gern auch nochmal sprechen, weil ich glaube, das ist auch echt wichtiges Thema, das auch gar nicht so schlimm ist, wie viele glauben.
Das Social Selling Thema. Das hört ihr das nächste Mal. Für heute sagen wir euch erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teile sie bitte. Und ja, dann freuen wir uns, dich nächste Woche zu einem zweiten Teil hier im Podcast-Interview wieder zu hören. Und dann kümmern wir uns um die, ja, ich sag mal, Kerndisziplin von Johannes, nämlich das ganze Thema Social Selling. Und da hat er einige Asse im Ärmel. Und ich werde dafür sorgen, dass er sie mit uns teilt. Vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Danke fürs Gespräch.
Danke, Ulf. Hat Spaß gemacht.
Macht's gut. Bis nächste Woche.